Predigt aus 2. Chroniker, und zwar das Kapitel 30. Hiskia sandte Boten durch ganz Israel und Juda. Sie sollten das Volk zum Tempel nach Jerusalem einladen, um für den Herrn, den Gott Israels, das Passafest zu feiern. Der König, seine Beamten und die Versammelten in Jerusalem hatten beschlossen, das Fest im 2. Monat zu feiern. Normalerweise fand es im 1. Monat statt, aber bis dahin hatten sich noch nicht alle Priester für den Dienst im Heiligtum gereinigt. Auch konnte das Volk nicht in so kurzer Zeit nach Jerusalem kommen. Darum waren der König und die Anwesenden damit einverstanden, das Passafest zu verschieben. Sie beschlossen, alle Israeliten von Beersheba im Süden bis Dan im Norden einzuladen. Sie sollten nach Jerusalem kommen, um das Passafest für den Herrn, den Gott Israels, zu feiern. Denn so, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben war, hatte man es schon lange nicht mehr begangen. Die Boten zogen mit den Briefen des Königs und seiner Beamten durch ganz Israel und Juda. So zogen sie durch die Gebiete von Ephraim und Manasse bis nach Sebulon von einer Stadt zur anderen. Aber die Menschen dort lachten sie nur aus und verspotteten sie. Nur einige Männer aus den Stämmen Asser, Manasse und Sebulon ließen sich aufrütteln und kamen nach Jerusalem. Zu den Bewohnern von Juda redete Gott so eindringlich, dass sie einmütig der Bitte folgten, die der König und seine Beamten im Auftrag Gottes ausgesprochen hatten. Im 2. Monat kamen sehr viele Menschen nach Jerusalem, um das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Sie beseitigten alle Götzenaltäre, die noch in Jerusalem standen. Auch die kleinen Altäre für die Räucheropfer entfernten sie und warfen alles ins Kidrontal. Am 14. Tag des 2. Monats wurden die Passahlämmer geschlachtet. Diesmal hatten die Priester und Leviten sich rechtzeitig für den Dienst im Heiligtum gereinigt. Sie schämten sich, dass sie bisher so nachlässig gewesen waren. So konnten sie nun die Brandopfer im Tempel des Herrn darbringen. Sie stellten sich so auf, wie es im Gesetz des Mose, des Mannes Gottes, vorgeschrieben war. Die Priester sprengten das Opferblut, das die Leviten ihnen brachten, an den Altar. Viele Festbesucher aber hatten sich nicht nach der Vorschrift gereinigt. Die Leviten schlachteten die Passahlämmer für sie, damit ihre Opfer dem Herrn geweiht werden konnten. Vor allem viele aus den Stämmen Ephraim, Manasse, Sebulon und Issachar hatten sich nicht richtig gereinigt und aßen das Passahlamm nicht so, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Doch Hiskia bat Gott für sie: Herr, vergib in deiner Güte jedem, der von ganzem Herzen mit dir, dem Gott seiner Vorfahren, leben will. Vergib ihnen, auch wenn sie sich nicht so gereinigt haben, wie es für dein Heiligtum angemessen wäre. Der Herr erhörte das Gebet Hiskias und vergab ihnen. 7 Tage lang feierten die Israeliten, die nach Jerusalem gekommen waren, mit großer Freude das Fest der ungesäuerten Brote. Tag für Tag lobten die Leviten und die Priester laut den Herrn mit ihren Instrumenten. König Hiskia dankte den Leviten dafür, dass sie mit so viel Einsicht den Dienst für den Herrn verrichtet hatten. Die ganze Woche lang brachten die Israeliten dem Herrn Opfer dar und aßen gemeinsam die Opfermahlzeiten. Sie lobten den Herrn, den Gott ihrer Vorfahren. Als die 7 Tage zu Ende gingen, beschloss die ganze Versammlung, das Fest um eine Woche zu verlängern. Voller Freude feierten sie weitere 7 Tage. König Hiskia von Juda schenkte der Volksmenge 1000 Stiere und 7000 Schafe und die höchsten Beamten gaben 1000 Rinder und 10.000 Schafe. Inzwischen hatten sich sehr viele Priester für ihren Dienst gereinigt. Alle, die gekommen waren, freuten sich, das Fest zu feiern. Die Bewohner von Juda, die Priester und Leviten, die Israeliten und die Ausländer, die in Israel oder Juda lebten. In Jerusalem herrschte so große Freude wie seit der Zeit König Salomos, des Sohnes Davids, nicht mehr. Zum Schluss des Festes standen die Fester aus dem Stamm Levi auf und baten den Herrn um seinen Segen für das Volk. Gott im Himmel hörte ihr Gebet und gab ihnen, worum sie baten. Ich wünsche Jan Kosak jetzt Gottes Segen für die Auslesung dieser Verse.
Danke, Gudrun, fürs Vorlesen. Ohne zu üben, gut gemacht. Ich grüße euch. Wir haben gerade einen Text gehört, wo es ums Feiern geht. Feiern mit guter Laune, viel Fleisch. Ich kann mir vorstellen, dass die Juden zur Zeit Hiskias das Passafest gerne nochmal um eine Woche verlängert haben. Wir als Familie kommen gerade aus Amerika zurück, haben da einen super tollen Urlaub erlebt, haben Agnessas Familie besucht, uns entspannt, auch viel gegessen, geredet und gefeiert. Agnessa hatte Geburtstag und außerdem gerade ihre Bachelorarbeit beendet, es gab also Grund zu feiern. Aber auch wenn das nicht so gewesen wäre, bin ich mir sicher, wir hätten welche gefunden. Ehrlich gesagt, einfach dort zu sein, die Familie wiederzusehen, den Alltag hinter uns zu lassen, das wäre Anlass genug gewesen. Und das tat gut. Ich bin sehr dankbar dafür. Für die Juden in unserem Bibelabschnitt war dieses Passafest viel mehr als Jahresurlaub mit der Familie. Seit den Tagen Salomos hatten sie nicht mehr so Passa gefeiert. Mindestens, was denkt ihr, wie viele Jahre? Zur Zeit Hiskias waren das schon 215 Jahre her. 215 Jahre haben sie aufs Feiern verzichtet. Kein Wunder also, dass ihnen die eine Woche nicht genug war. Hinter ihrer Feierlaune steckte aber mehr als der Wunsch nach einer tollen Party. Und ich möchte mit euch heute Morgen versuchen nachzuvollziehen, was dieses Passafest für die Menschen damals bedeutet haben mag. Auch zu verstehen, warum es dazu kam, dass sie so lange Zeit darauf verzichtet haben. Und ich meine, dass wir aus dieser Geschichte auch Parallelen zu unserem Leben heute ziehen können. Fangen wir also an. Was mich wundert, ich habe das schon gesagt, ist, warum sie 215 Jahre mit dem Feiern gewartet haben. Ich meine, jeder feiert doch gern. Die Frage ist nur, aus welchem Anlass und wie. Feste gliedern unsere Zeit. Sie helfen uns, das Leben handhabbarer zu machen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum manche das wöchentliche Besäufnis schon Feiern nennen. Es ist das Einzige, worauf sie sich freuen können. Wenn es keine anderen vom Alltag abgehobenen Zeiten gibt, dann muss eben der Alkohol herhalten. Linguistisch, also vom Wortsinn her allerdings, wurzelt dieses Wort Fest und auch das Wort Feier im Lateinischen Empfanum, was das Religiöse meint. Und für die Hebräer bedeutet das Wort Fest, Moed, einen festgesetzten Zeitpunkt für die Begegnung mit Gott. Ich mag den Gedanken, dass dieser Wortsinn ein Feiern ohne Gott gar nicht möglich macht. Gott ist immer der erste Gast, wenn nicht sogar der Gastgeber, wenn es darum geht, unsere Zeit und unserem Leben durch das Feiern Bedeutung zu geben. Gott ist dabei. Und er möchte dabei sein, im ganz positiven Sinne mit uns feiern. Ich bin sicher, dass Gott weiß, dass wir das auch nötig haben. Das Leben ist oft genug Plackerei. Wir brauchen die fröhlichen Zeiten. Wir brauchen die Erinnerung an das Schöne. Und wir brauchen es zu feiern, wenn wir etwas geschafft haben. So war auch das Passafest für die Juden ein Gedenkfest. Ein Fest, an dem sie daran dachten, wie wunderbar Gott sie aus der Sklaverei befreit hätte. Er hatte die Ägypter geplagt. Ihr wisst, dass sie trotzdem ihre Sklaven nicht ziehen lassen wollten. Am Ende verloren alle Erstgeborenen, die nicht unter dem Schutz Gottes gestellt wurden, ihr Leben. Nur Lämmerblut an den Türpfosten konnte das verhindern. Das war der Beginn des Passafestes. Und seitdem wurden, zumindest bis zum König Salomo, jährlich Lämmer geschlachtet und im Familienkreis verspeist. Dieses Fest sollte die Juden daran erinnern, was Gott für sie getan hatte. Zur Zeit des großen Königs Salomo scheint dann dieses Fest das letzte Mal wirklich gefeiert worden zu sein. In dieser Zeit blühte das Volk, es war auf seinem geschichtlichen Höhepunkt. Politisch, geografisch, wirtschaftlich gab es keine bedeutendere Zeit als die des Königs Salomo. Nach seinem Tod spaltete sich das Volk, es entfernte sich immer mehr von Gott, es verlor an Einfluss und wurde unterdrückt. Es gab scheinbar immer weniger Leute, die sich daran erinnerten, wie wichtig Gott sein Volk war und was er für sie getan hatte und noch immer tun wollte. Statt sich auf seine Hilfe zu verlassen, suchten sie nach anderen Sicherheiten. Dieses Bestreben nach Sicherheit außerhalb der Hand Gottes, das beobachten wir in der Bibel an ganz, ganz vielen Stellen und ganz besonders beim Volk Israel. Gott zeigte ihnen, wo er nur konnte, dass er sie liebte. Er brachte sie trockenen Fußes durch das Meer, vernichtete ihre Feinde, organisierte Nahrung und Wasser in der Wüste. Aber sie bauten ein goldenes Kalb, beteten es an, tanzten darum. Warum? Das war etwas, was man sehen konnte. Man konnte es anfassen. Handfest. Auch in der Zeit der Richter sorgte Gott für sein Volk, wenn sie ihn darum baten. Oft genug versuchten sie ihr Glück allerdings mit den hölzernen und steinernen Göttern anderer Völker. Und schließlich verlangten sie nach einem König, jemand, der Stärke und Schutz personifizierte. Ein starker Repräsentant, jemand, den man vorzeigen kann. Unter den 40 Königen, die Israel und Juda in der Zeit, etwa 400 Jahre bis zur Gefangenschaft in Babylon regiert haben, waren genau 6, die das Volk vorangebracht haben. Die zum Wohl des Volkes gehandelt haben. 6 aus 40. Kein ermutigendes Verhältnis. Gott hatte sich das anders vorgestellt. Er wollte König für sein Volk sein. Er hatte sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass sie mit all ihren Freuden, mit ihren Problemen und mit ihren Sorgen zu ihm kommen. Nicht erst dann, wenn wieder mal sämtliche Götzen versagt und kriegerische Nachbarvölker jahrelang die Ernte gestohlen hatten. Das Volk aber vergaß Gott immer dann, wenn es ihnen gut ging und fand auch in den schlimmen Zeiten nur ganz schwer zu ihm zurück. Ich frage mich, ob wir so anders sind als das Volk damals. Worauf bauen wir? Was ist es, was uns Sicherheit gibt? Nun gut, wir wissen, dass Götzen aus Stein oder aus Holz nichts mit einer guten Ernte oder dem Wetter zu tun haben. Kein Wunder. Wetter und Ernte können wir berechnen, wir können verändern, wir können verbessern. Wir verstehen die Zusammenhänge. Und selbst eine schlechte Ernte hier in Deutschland würde uns keine schlaflosen Nächte bereiten. Unsere Existenz wäre nicht bedroht. Wir Bürger der westlichen Welt haben uns daran gewöhnt, die meisten Variablen unseres Lebens im Griff zu haben. Uns geht es wunderbar. Wir fühlen uns sicher und schauen einer stets komfortableren Zukunft entgegen. Das Motto lautet Wachstum und Fortschritt. Das Mittel dazu ist der freie Markt. Einzig unsere Gesundheit, unsere Sterblichkeit begrenzen uns noch. Noch. Unser Vertrauen in die Forschung ist groß. Und Gott? Wir brauchen keinen Gott. Wir brauchen auch keine Götzen. Wir regeln die Dinge selbst. Ich habe allerdings den Eindruck, dass viele unserer Sicherheiten und unserer Sicherungssysteme gerade bröckeln. Der freie Handel macht den Globus zum Marktplatz und bindet uns als Menschheit aneinander. Unsere Fehlentscheidungen hier haben Auswirkungen auf der anderen Seite des Globus und umgekehrt. Klimawandel und Wirtschaftskrise bereiten uns Kopfzerbrechen. Wer kann uns Sicherheit bieten? Politiker? Die Wissenschaft? Vielleicht das Gold? Kann ich mich noch darauf verlassen, dass meine Rente gezahlt wird, wenn ich soweit bin? Wirst du nächstes Jahr noch Arbeit haben? Und was ist deine Lebensversicherung oder dein Bausparvertrag noch wert, wenn der Finanzmarkt tatsächlich zusammenbricht? Ich fand es erschreckend zu beobachten, jetzt als wir in Amerika waren, dass viele Einkaufszentren, die vor 3 Jahren ja, blühende Märkte waren, also wirklich gefüllt mit Menschen, da spielt sich das kulturelle Leben ab, so hatte ich den Eindruck, zumindest in Texas, dass diese Einkaufszentren jetzt fast menschenleer sind. Es gibt so viele leerstehende Geschäfte dort. Ich fand das erschreckend. Die Kontrolle scheint uns aus der Hand zu gleiten. Und das ist manchmal schwer zu ertragen. Der Ratiopharm-Gründer Adolf Merkle zog da Anfang des Jahres den Freitod vor. Andere versuchen wenigstens im Absturz noch First Class zu reisen. Wenn man als Chef einer Pleitebank schon seinen Posten räumen muss, dann soll doch bitte das Millionengehalt weitergezahlt werden, natürlich auch mit Staatsgeldern. Das meint zumindest Ex-Bankenchef Funke, verklagt seinen früheren Arbeitgeber. Und ist das nicht sein gutes Recht? Zumindest offenbart es eine konsequent egoistische Einstellung, bei der es darum geht, zu raffen und festzuhalten, was auch immer greifbar ist. Und dabei jede Verantwortung von sich zu weisen. Das ist das perverse, leider viel zu verbreitete Extrem der freien Wirtschaft. Nun nützt es uns nichts, angesichts der auch auf uns zukommenden Krise und unserer Angst davor, empört über das Versagen und den Egoismus maßloser Manager zu lamentieren. Wenn wir das doch tun, halte ich das für ein Indiz dafür, dass wir selbst Teil des Systems sind und dass wir darauf gebaut haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss zugeben, dass auch ich gern spekuliert und gescheffelt hätte, wenn sich nur mehr Gelegenheiten geboten hätten. Bedeutet Kapital und Besitz nicht Sicherheit? Wir werden sehen. Das Fatale ist doch, dass wir uns eine Sicherheit vorgaukeln, die sich in wenigen Augenblicken in nichts auflösen kann. Ich erinnere an Jesu Gleichnis vom reichen Kornbauern. Er war so zufrieden mit seinen gefüllten Scheunen und meinte, nun könnte ihm nichts mehr passieren. Und dann ereilte ihn in der Nacht der Tod. Nicht umsonst warnt Jesus, dass eher ein Kamel durch das Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Reichtum lässt uns vergessen, worauf es wirklich ankommt. Und wir sind reich. Reichtum lässt uns vergessen, worauf es wirklich ankommt. Darum möchte ich das Positive an der gegenwärtigen wirtschaftlichen Krise sehen. Ich meine, dass sie Wertigkeiten zurechtrückt und dass sie unsere Werte hinterfragt. Sie zeigt, was wirklich wichtig ist. Sie zeigt, was wirklich trägt. Wir waren in Amerika, haben meine Schwiegereltern besucht. Sie leben seit ein paar Jahren dort. Mein Schwiegervater hatte sich ein kleines handwerkliches Geschäft aufgebaut. Sein deutsches Studium half ihm da nicht viel. Seine Englischkenntnisse, ich würde sie mal schmeichelnd als rudimentär bezeichnen. Er hat also angefangen, als Handwerker zu arbeiten. Und es war nicht leicht für ihn. Er konnte sich immer gerade so über Wasser halten. Jahrelang hat er mit Gott gerungen und sich gefragt, warum der ihm nicht hilft. Als er nach ein paar Aufträgen die Bezahlung ausblieb, war er wirklich verzweifelt. Auf Reserven konnte er nicht zurückgreifen und es waren Kredite zu bezahlen. Aber gerade in dieser Zeit bekam er von einem Bekannten eine feste Anstellung angeboten. Seit letztem Herbst hat er nun eine Arbeit, die ihm Spaß macht, die ihm Anerkennung bringt und ein gutes Gehalt. Er ist glücklich und er weiß, dass er als Handwerker im privaten Bereich, der in den Häusern der Menschen arbeitet, keine Chance mehr hätte, jetzt, wo die Krise so deutlich zu spüren ist. Wir als Familie sehen seinen neuen Job als ein Geschenk von Gott. Meine Schwiegereltern werden dabei nicht reich, aber für sie ist gesorgt und dafür sind sie wirklich dankbar. Ich hatte ja hier vor einem halben Jahr schon die Geschichte meiner Mutter erzählt. Auch ihr ging es wirtschaftlich gesehen wirklich schlecht, ausweglos. Über eine lange Zeit hat sie trotzdem auf Gott gebaut und wurde reich gesegnet. Wir haben erlebt, das auf Gott Verlass ist, auch in schweren Zeiten. So ist Gott. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wir auf ihn bauen. Er wünscht sich nichts sehnlicher, als uns daran zu erinnern oder dass wir uns daran erinnern, dass auf ihn Verlass ist. Er wünscht sich nichts sehnlicher als eine gute Beziehung zu jedem von uns. Die Bibel macht das von der ersten bis zur letzten Seite deutlich. Gott kämpft darum, von uns verstanden und geliebt zu werden. Er tut das nicht, weil er von unserer Liebe abhängig wäre oder jemand bräuchte, der ihm sagt, was für ein feiner Kerl er ist. Er tut das, weil wir ihm so wichtig sind. Er liebt uns von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und bis in die letzte Konsequenz. Die Bibel ist voll von Liebesbeweisen Gottes. Die Befreiung seines Volkes aus der Sklaverei, an die das Passafest erinnert, ist nur einer davon. Sein größtes Liebesgeschenk an uns ist er selbst. Als Jesus lebte er auf dieser Erde, um uns nahe zu sein. Um unsere Schuld zu tilgen, setzte er sein Leben ein. Das nenne ich Verantwortung übernehmen. Jesus starb, damit wir als Kinder Gottes frei von den Zwängen der Sünde werden. Kind Gottes sein heißt auch, dass er sich um unsere Erziehung und unseren Unterhalt kümmert. Wir müssen unsere Sicherheiten in letzter Konsequenz nicht selbst aufbauen. Unser Leben hängt nicht von materiellen Dingen, nicht von irdischem Erfolg ab. Und nicht zuletzt bedeutet Kind Gottes zu sein auch, sein Erbe zu sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich irgendwann Rente bekomme. Aber ich vertraue felsenfest darauf, dass eine Wohnung in Gottes Reich für mich bereitsteht. Das hat Jesus versprochen. Diese Aussicht und diese Sicherheit im Glauben dürfen wir haben, weil auf Jesus Verlass ist. Sein Tod hat uns juristisch frei gemacht. Manchmal ist es für uns nur schwierig, diesen Freispruch wirklich anzunehmen und uns immer wieder daran zu erinnern. Wir vergessen nur zu leicht. Wir vergessen, was Gott für uns getan hat. Und die Gefahr ist groß, dass wir Gott in unserem Leben keine Rolle mehr spielen lassen. Wir selbst machen uns dann mit unnötigen Sorgen das Leben schwer und wir verzweifeln, statt zu Gott zu schauen und ihn zu Wort kommen zu lassen. Auch das habe ich in meiner Familie schon erlebt, mehrfach. Obwohl wir es eigentlich hätten besser wissen können. Und manchmal wird derjenige, der an Gottes große Taten erinnert, sogar verlacht und verspottet. Erinnert ihr euch an die Boten, die Hiskia umhergeschickt hatte, die bei den Stämmen Ephraim, Manasse und Sebulon waren? Obwohl es diesen Leuten nach ihrer Niederlage gegen die Assyrer so schlecht ging, konnten sie über die Einladung zur Gedenkfeier an Gottes Befreiungsaktion nur lachen. Sie wollten es nicht wahrhaben. Ich weiß nicht, ob das ein verzweifeltes oder ob das ein überhebliches Lachen war. Von Gott jedenfalls erwarteten sie nichts. Trotzdem kam, wenn auch mit einer Woche Verspätung, eine große Menschenmenge zu Hiskias Passafest zusammen. Die meisten aus dem Stamm Juda. Was mich begeistert ist, welche Wirkung dieses Fest auf diese Versammlung hatte. Zuerst wurde der Tempel auf Vordermann gebracht. Alle Verantwortlichen, die Priester und die Leviten, packten mit an und so war das nach 16 Tagen endlich erledigt. 16 Tage Hausputz. Dann wurden sämtliche Götzen und ihre Altäre auf die Müllkippe gebracht. Und auch die Herzen und Gedanken wurden von Altlasten befreit. Grund, sich zu schämen, gab es offenbar genug. Doch das wurde vor dem Fest aus der Welt geschafft. Manche Gäste hatten völlig verlernt, wie man Passa feiert. Sie hielten sich nicht an die Regeln. Trotzdem durften sie mitfeiern, weil sie mit ganzem Herzen bei der Sache waren und es einfach nicht besser wussten. Es wurden laute Loblieder für Gott gesungen. Es wurde Musik gemacht. Essen gab es in Hülle und Fülle. Der König und die Ältesten hatten großzügig gespendet. Es muss eine sehr euphorische, eine ausgelassene, eine fröhliche Stimmung gewesen sein. Etwas ganz Besonderes, was diese Menschen dort erlebt haben. Das Jahrhundertfest. Endlich ahnten sie wieder, was es heißt, Volk Gottes zu sein. Und davon waren sie so begeistert, dass sie gleich eine zweite Woche feierten. Jesus wusste, dass wir Menschen immer wieder eine Erinnerung an seine Taten für uns brauchen. Wir sind so vergesslich. Die Israeliten wurden durch das Passafest erinnert, dass Gott auf ihrer Seite ist. Aus dem gleichen Grund feiern wir heute Abendmahl. Unsere Rettung kommt nicht von Lämmerblut an Türpfosten, sondern durch Jesu Blut an den Pfosten des Kreuzes. Um uns daran zu erinnern, erneuerte Jesus das Passafest vor seinem Tod und nannte es Abendmahl. Er forderte seine Nachfolger auf, Wein und Brot untereinander auszuteilen, als Symbol für sein vergossenes Blut und seinen geopferten Körper. Er bittet uns, dieses Fest zu feiern und dabei an ihn zu denken. Abendmahl ist ein Fest für Jesus. Etwas ist mir noch aufgefallen. Gott hatte offenbar nichts dagegen, dass sein heiliges Fest so ausgelassen und fröhlich und lange gefeiert wurde. Sich schämen und innerliche Umkehr gehörten auch dazu, natürlich. Aber wenn wir dabei stehen bleiben, verpassen wir, was Gott sich eigentlich für uns wünscht. Befreiung von dem, was uns belastet. Und Freude über das, was er für uns tut. Nun feiern wir Norddeutschen sicher anders als die Juden damals. Aber auch unsere Freude beim Abendmahl darf man uns ruhig ansehen. Gott hat Unglaubliches für uns getan. Dieses Fest möchte genau das erreichen, was wir uns als Gemeinde zum Jahresschwerpunkt gewählt haben. Einander erzählen und uns daran erinnern, was Gott für uns getan hat. Das ist so wichtig. Gott möchte für uns sorgen. Er möchte für uns sorgen, wenn wir ihn nur lassen. Uns zu erinnern, was er schon Großartiges für uns getan hat, kann uns helfen, ihm diese Chance öfter zu geben. Wir lernen, ihm zu vertrauen. Und Vertrauen ist bekanntlich die Basis jeder guten Beziehung. Wer Gott vertraut, wird auf ihn bauen. Wer ihm vertraut, erwartet mehr von ihm. Er freut sich auf ihn. Er freut sich mit ihm. Er kann mit seinen Sorgen und mit seiner Angst zu ihm kommen und darf wissen, dass nichts und niemand ihn je kleinkriegen wird. Kein Klimawandel, keine Wirtschaftskrise, keine Arbeitslosigkeit, kein Zoff zu Hause. Wer auf Gott vertraut, wird in jeder Situation und sogar im Angesicht des Todes immer noch Kind Gottes sein. Mit allen Rechten, die dazugehören. Das ist unser Privileg. Um uns daran zu erinnern, feiern wir jetzt das Abendmahl. Amen.